Ja, besten Dank. Auch meinerseits herzlich willkommen zu diesem Abend. Was Viktor jetzt erläutert hat, wie bedeutsam das ist, kann man an jeder Zugsfahrt, in jeder Zugsfahrt erkennen. Ich bin manchmal geneigt zu schauen, wie viele Leute nicht irgendwie am Handy hängen, sei es, dass sie spielen, Social Media, Musik hören, was immer. Und es scheint mir zunehmend eine Minderheit zu sein. Wie bedeutsam das ist, kann man auch an jeder Tatort, in jeder Tatortsendung sehen. Es gibt kaum mehr einen Tatort, bei dem das Handy nicht schon in der ersten Szene gezückt wird. Und die erste Fahndung nach Handy, Ortungsfahndung, die kommt auch schon nach 5 Minuten. Also es ist sehr anschaulich, was du jetzt benannt hast hinsichtlich der Möglichkeiten der Überwachung, der Steuerung, der Manipulation. Ich möchte aber trotzdem am anderen Ende der Skala beginnen und zunächst einmal ein hohes Lied auf das Internet singen und auf viele der neuen Möglichkeiten, die wir durch die digitale Revolution heute verfügbar haben. Und ich möchte das machen mit einem kurzen historischen Rückblick. Es ist ja jetzt heute genau 500 Jahre und 35 Tage her. Und ihr wisst schon, wovon ich spreche, weil wir so stark bedient worden sind mit diesem 500-Jahre-Jubiläum. Es ist also 500 Jahre und 35 Tage her, seit Martin Luther seine 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche von Wittenberg geschlagen hat und damit einen historischen Moment geschaffen hat, oder zumindest in der Rückschau erscheint das als ein zentraler historischer Moment, bei dem eben das, was als Reformation beschrieben wurde, so richtig losgegangen ist. Und es ist interessant zu sehen, welche zwei Themen das damals im Zentrum standen und dann auch zu sehen, wie sehr die auch heute wieder im Zentrum stehen. Ich nehme diesen Faden dann wieder auf. Das erste ist ja die Geschichte des Ablasses gewesen, also die heftige Kritik am katholischen Klerus, der sein Monopol, seine Stellung benutzt hat, um Einkommen zu generieren, also das, was man mit Ausbeutung bezeichnen könnte oder Verwertung von Abhängigkeiten. Also das war das erste wichtige Thema. Und das zweite wichtige Thema hat den Zugang zur Information betroffen, nämlich die Frage, wer kann überhaupt die Bibel lesen? Darf man die Bibel auf die Landessprache, auf die Sprache der Menschen übersetzen und verfügbar machen? Heute erscheint das als unglaubliche Geschichte, dass das vom Klerus so heftig bekämpft worden ist. Es macht eben deutlich, dass Wissen, Zugänglichkeit von Wissen, Informationen, Verfügbarkeit der Informationen am richtigen Ort für die Menschen, die sie brauchen, dass das etwas ganz Zentrales ist und dass jede Kontrolle über Informationen auch etwas zu tun hat mit Herrschaft. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass der Reformation eine technologische Revolution vorangegangen ist. Das wäre natürlich vollkommen falsch und verkürzt, die Reformation auf diese technologische Revolution zu reduzieren. Aber es ist unbestritten, dass es hier einen engen Zusammenhang gibt, ein enges Geflecht. Und ich spreche natürlich von der Erfindung des Buchdruckes. Das geschah etwa 60, 65 Jahre vorher, 1452 bis 55 sind die Jahre, in denen Gutenberg seine Bibel erstellt, gedruckt hat, sein erstes gedrucktes Buch in die Welt getragen hat. Und das hat unglaubliche Konsequenzen gehabt. Im 15. Jahrhundert, also im Jahrhundert von Gutenberg, sind etwa 20.000 Bücher produziert worden, sagt Wikipedia. Auch eine interessante Quelle der Information. Im 16. Jahrhundert waren das 220 Millionen Bücher. Das ist ein Faktor 10.000. Also wenn wir heute so beeindruckt sind von technologischen Revolutionen, dann haben wir manchmal wenig Bewusstsein darüber, dass es schon solche Revolutionen gab, die vielleicht in ihrer Wirkung noch erheblich größer waren als heute das Internet oder mindestens vergleichbar. Was damit entstanden ist, mit diesem Durchbruch des Verfügbarmachens von Informationen, und da hatte natürlich die Reformation eine ganz zentrale Rolle, weil die Bibel war ja quasi das undurchsichtige Medium des Herrschens, nicht nur für den Klerus, sondern auf die Bibel haben sich ja alle berufen. in den Gesellschaften damals, auch die Oppositionen übrigens, das war quasi das zentrale Medium, über das die Konflikte und die Herrschaftslinien gelaufen sind in den Gesellschaften. Und also der König hat gesagt, ich bin Gott von Gott auf die Erde gesandt und deshalb könnt ihr mich gar nicht in Frage stellen. Der Adel hat auch gesagt, das ist eine göttliche Ordnung, dass wir eben herrschen und ihr Bauern müsst euch blutig schinden für uns. Das wurde alles mit dieser Bibel gerechtfertigt und deshalb war es so wichtig, dass die normalen Leute da nicht reinschauen konnten. Und der Durchbruch, das Aufbrechen dieses Informationsmonopols war die Voraussetzung dafür, dass nachher generell Informationen viel breiter verfügbar wurden. Weil der Klerus hat natürlich versucht, das Monopol über die Informationen nicht nur auf die Bibel zu strecken, sondern auch generell darüber zu wachen, was denn gewusst werden darf und was nicht. Das war sehr eng miteinander verknüpft und war der Anfang von Gesellschaften, die so etwas gekannt haben wie eine informierte Öffentlichkeit. Das hat dann zum Beispiel 1605 zur Gründung der ersten Zeitung in Europa geführt. Da begann das überhaupt erst, was wir heute mit Medien bezeichnen und mit der vierten Kraft in der vierten Gewalt der Demokratie und so weiter. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das die vierte ist oder vielleicht eben die erste. Jetzt nicht als Medien, nur als Medien im Sinne der Medien im engeren Sinn, sondern eben der informierten Öffentlichkeit. Ist ja eine Voraussetzung dafür, dass so etwas wie Demokratie, so etwas wie eine Res Publica, so etwas wie eine Verständigung in der Gesellschaft über die Verhältnisse und die Art, wie man sich diese Verhältnisse einrichten will, dass so etwas überhaupt stattfinden kann. Schon in der antiken Demokratie war die Agora, also der Platz, auf dem diskutiert wurde, ein wichtiges Element des Austausches, war eben wichtig, dass eine solche Öffentlichkeit hergestellt worden ist. Nun, um jetzt noch zu verdeutlichen, was hier mittlerweile passiert ist und dann auch aufs Internet, am Internet anzuschließen. Ich lese zurzeit ein Buch von Rosmer, den Vornamen habe ich gerade nicht mehr präsent. Rosmer war ein französischer Anarchist, und Syndikalist und später dann ein Unterstützer auch der Bolschewiki in der russischen Revolution und dann noch ein bisschen später der Opposition gegen die Stalinisierung. Er hat ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen 1920 mit der ersten Ära des Regimes nach der russischen Revolution. Und es ist zum Beispiel sehr aufschlussreich zu lesen, wie schwierig es war, damals physisch in die Sowjetunion zu kommen. Das dauerte Monate, um dahin zu gelangen. Aber ebenso war es wahnsinnig schwierig, Informationen zu bekommen. Also Informationen damals waren so rar, dass wenn die Leute, die Delegierten, die da nach Russland gekommen sind, in Russland angekommen sind, wurden die sofort von allen möglichen Leuten intensiv interviewt. Was ist eigentlich und erzähl mal und wie steht es wirklich und so weiter. Und umgekehrt natürlich auch, die Kontrolle der Wahrnehmung war damals ein wichtiges Herrschaftsinstrument und ist es natürlich heute immer noch. Aber man kann an diesen zeitlichen Geschichten feststellen, dass auch die technischen Aspekte dieses Monopols oder dieser Kontrolle natürlich wichtig sind. In einer Zeit wie heute ist es vollkommen undenkbar, diese Informationsschranken in der Art aufrechtzuerhalten oder zu erstellen, im Sinne der Zeitdauer, um überhaupt Informationen zu vermitteln. Heute leben wir unter anderen Vorzeichen. Dass das natürlich wieder ein Problem wird für die Herrschenden, darauf kommen wir ja dann noch. Komme ich noch zu sprechen. Ich kann mich auch noch erinnern, Zeit des Vietnamkriegs, Informationen aus Vietnam, hier überhaupt authentische verfügbar zu haben, war sehr schwierig. Oder? War sehr schwierig. Dauerte oft Wochen, bis überhaupt irgendeine Information im Westen angelangt ist. Deshalb meine ich, das Internet ist eine epochale und enorm wichtige Sache. Ich würde es mal stichwortmäßig als genial bezeichnen, dass es dieses Internet heute gibt. Und es lohnt sich auch, sich zu erinnern, wie das Internet entstanden ist. Das Internet ist ja ein Triumph des Öffentlichen, des Nicht-Kapitalistischen. Ein riesiger Triumph. zu Zeiten, das Internet wurde ja wirklich lanciert, eigentlich in zwei Schritten. Der erste Schritt war, dass man eine offene Netzwerkarchitektur geschaffen hat, also die Kommunikation zwischen Computern auf Protokolle abgestützt hat, die für alle zugänglich waren, nicht privat von einer Firma, die gehütet hat, gesagt hat, das kennen nur wir und nur wir dürfen das kontrollieren, sondern öffentlich für alle, transparent. TCP/IP ist da ein Stichwort, will euch da nicht quälen mit diesen Fachbegriffen, aber einfach, es war völlig transparent und alle konnten das irgendwie bauen, die Lust hatten und dann sich an diesem Netz anschließen. Nun war das lange Zeit noch eine Sache von Fachleuten, weil auf diesem Netz zu kommunizieren, da musste man Computerkenntnisse haben, relativ detaillierte, bis dann eben Tim Berners-Lee 1993 das World Wide Web erfunden hat. Also er hat eigentlich eine Sprache erfunden, mit der man sehr einfach auf einen sogenannten Server, Internetserver, zugreifen konnte und die Informationen dann auf dem PC in grafischer Form darstellen konnte. Und damit, diese Schnittstelle hat er geschaffen und damit hat er die Voraussetzungen geschaffen für die enorme Verbreitung des Internets. Und damals war es ja wirklich eine Zeit großer Euphorie. Also, wer das erlebt hat, kann sich vielleicht noch erinnern. Das war ähnlich wie der Durchbruch der PCs, das hat auch eine Euphorie bei vielen Leuten ausgelöst. Jetzt habe ich hier eine Maschine vor mir, mit der kann ich sehr viel machen, die kontrolliere ich, die kontrolliert nicht mich, sondern ich kann da sehr viel machen. Es ist sogar ein Produktionsmittel geworden, sehr rasch, ich kann mich auch selbstständig machen, ich kann programmieren, ich kann schreiben, ich kann Daten bearbeiten. Das war eine große Euphorie und das hat sich auch wiederholt mit dem Internet. Eine Gründungseuphorie, die meines Erachtens vollkommen gerechtfertigt war. Das war vollkommen verständlich und angebracht, diese Euphorie. Weil dank dieser Vernetzung über das Netz, das vollständig offene Netz, bestehen Möglichkeiten des Informationsaustausches und der Kommunikation, wie sie in dieser Geschwindigkeit und Durchlässigkeit erstmalig waren in der Geschichte der Menschen. Und es ist eben interessant, sich zu erinnern, dass die Gründung, das war die Herrschafts- und Verwertungsverhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft, die haben eigentlich lange verhindert, dass wir so etwas bekommen haben. Vor dem Internet gab es schon viele Firmen, die haben natürlich Netzwerke aufgebaut. Ich habe damals bei IBM gearbeitet. IBM hatte eigene große Netzwerke. Die hatten auch Vorteile, die waren viel stabiler und sicherer als das Internet. Aber sie waren geschlossen. Das konnte nur Leute brauchen, die bei der Firma IBM für teures Geld sich in diese Netze eingemietet haben. Und dann konnte man innerhalb von Firmen da weltweit kommunizieren, aber nicht frei mit allen Leuten. Das kam erst mit dem Internet. Und es kam vollständig außerhalb dieser Verwertungsverhältnisse. Vollständig. Es ist wirklich eindrücklich. Das ist auch ein eindrücklicher Triumph der Menschen in ihren Aktivitäten und Interessen über das Unterworfensein, direkte Unterworfensein unter Kapitalverhältnisse. Das finde ich wichtig, sich daran zu erinnern. Gut, und natürlich ist ja klar, vielleicht noch zwei, drei Hinweise, wie nützlich das Ganze ist und wo es noch viel nützlicher werden könnte. Ich meine, Wikipedia, ich habe das mal ausgerechnet, Wikipedia, wenn man allen Menschen, die heute Wikipedia brauchen können, einen Brockenhaus schenken würde, also oder einfach mal ein bisschen Grundinformationen nach Bedarf abzurufen, Brockenhaus 20 Bände, ich bin auf 600 Milliarden gekommen, die das kosten würden. Also nur den Menschen, die auch jetzt kulturell Zugang haben dazu. Das ist eine unglaubliche Zahl, oder? Was hier dem Kapital entzogen worden ist. Also kann man nicht so sagen, weil man nicht allen jetzt einen Brockhaus ins Haus stellen kann. Aber einfach um zu veranschaulichen, welche Bedeutung solche Sachen wie ein Wikipedia eben haben. Und wenn ich sehe, wie heute Menschen auch in linken Zusammenhängen übers Internet recherchieren können und zu Informationen kommen können, auch sehr kritische Informationen, das ist Welten anders als noch vor 20 Jahren. Das hat enorm die kritische Produktivität der Leute enorm verbessert. Man könnte noch vieles übers Internet machen, was heute kaum realisiert wird. In einer zum Beispiel kooperativeren Gesellschaft, in der die Unternehmen, die Menschen stärker zusammenarbeiten, weniger in Konkurrenz gestellt sind, wäre das Internet eine extrem gute Basis für dynamische Kooperation, kooperierende Planungen. Zum Beispiel könnte man via Internet feststellen, was wird der Bedarf etwa sein an Rohstoffen in der nächsten Periode und dann aushandeln, wie das die Rohstoffe auch zugeteilt werden. Also man könnte unglaublich viel machen, was die Kooperation der Menschen verbessern würde. Und es hat ja auch, das Internet hat ja auch zu massiven Wirkungen dann geholfen. Es ist, glaube ich, klar, dass Ereignisse wie der arabische Frühling ohne Internet nicht lange nicht diese Dynamik gehabt hätten. Dasselbe in Spanien mit den besetzten Plätzen und. Auch Denknetz beispielsweise. Ich meine, wenn wir die Informationen, die wir verfügbar machen, immer noch alle mit Brief verschicken müssten und so weiter und so fort und alle Fachgruppen müssten sich hier auf diese Weise behelfen für die Zusammenarbeit, das würde uns enorm verlangsamen. Ja, klar, und jetzt ist natürlich, es gibt keine Technik außerhalb von gesellschaftlichen Verhältnissen. Ich habe das aber auch betont, wie positiv meines Erachtens das Internet ist, um zu sagen, gesellschaftliche Verhältnisse sind nicht immer alles dominierende Kraken, die jede Ecke der Gesellschaft von Anfang an vollkommen im Griff haben, sondern es sind lebendige Gesellschaften, sind lebendige, dynamische Sache, und in diesen Gesellschaften geschieht sehr viel auch außerhalb und neben den direkten Herrschaftsverhältnissen. Und das müssen wir, wenn wir das nicht würdigen, dann verpassen wir auch ganz viel an Kraft, die wir allenfalls auch aufbringen können, um gesellschaftliche Verhältnisse auch zu beeinflussen und zu ändern. Und jetzt sage ich aber trotzdem, natürlich gibt es keine Technik außerhalb von Herrschaftsverhältnissen und von Verwertungsverhältnissen. Das sind die beiden wohl zentralen Fragen, die sich immer wieder stellen, die sich schon Luther gestellt haben in der Reformation, das Verwertungs- und Ausbeutungsverhältnisse des Ablasses, oder? Der Klerus, der sich davon mästet, dass er den Menschen vorgaukelt, sie könnten sich einen Platz haben, der neben Petrus und dem Erzengel Michael auf der Wolke 7 erkaufen und die Sünden abzahlen. Und auch für die Verwandten, das war ja noch schlimmer, oder? Das war ja vor allem dann auch, hat dann, die Menschen alleine hätten vielleicht noch sagen können, ich hatte ein sündiges Leben, also gebrate ich halt in der Hölle. Aber man hat dann gesagt, wenn du nicht zahlst, dann ist deine geliebte Lebenspartnerin oder dein Lebenspartner bratet, und das kannst du doch nicht zulassen. Also es war ganz, man hat da fiese Methoden entwickelt. Das ist das eine, das Ausbeutungs- und Verwertungsverhältnis, das hast du schon deutlich gemacht, wie stark jetzt das Internet von Verwertungsmechanismen gefressen wird, oder hat gefressen, penetriert, das dringt in alle Poren dieses Internets. Und das andere ist die direkte, unmittelbare Herrschaft, also Verwertung und Herrschaft. Herrschaft heißt zum Beispiel eben nicht allen Leuten Informationen zugänglich machen. Und das ist die Abwehr dann in China, in anderen Ländern, Türkei, Ägypten tendenziell, aber immer mehr natürlich dringt das auch in unsere Gesellschaften ein. Zensur, kein freier Zugang zum Internet und zu seinen Möglichkeiten. Nun, diese ganze Entwicklung, eben die Anbindung an gesellschaftliche Verhältnisse, wird aktuell verschärft dadurch, dass wir es mit einer Krise dieser Herrschaftsformen in unseren Gesellschaften zu tun haben. Die neoliberale gesellschaftliche Formation ist in Krise geraten, real in Krise geraten. Die Wirtschaftskrise 2007, 2008 hat ein riesiges Loch gerissen in das Gefüge, in ein neoliberales, finanzmarktgetriebenes gesellschaftliches und wirtschaftliches Gefüge. Und dieses Loch ist nur nothilfmäßig zugestopft worden mit riesigen Geldmengen. Und wenn man die NZZ beispielsweise aufmerksam liest, heute wieder ein Artikel, niemand weiß so recht, was passiert, wenn dieses Loch stopfen, mal ein bisschen, wie man das wieder zurück. Man weiß nicht, man befürchtet eigentlich, dass es rasch zu einer starken Krise kommen wird. Und das ist auch eine Krise der Ideen über die Gesellschaft. Diese Idee, der Markt reguliert alles am besten, und wenn wir
alles deregulieren, dann kommt schon alles gut. Das ist in eine große Krise geraten. Und das kombiniert sich jetzt nun mit einem Effekt der neuen Technologien, nämlich dem Effekt, dass es die alten Leitmedien schwächt. Ganz einfach deshalb, weil die neuen Plattformen auf dem Internet, also Facebook und Google sind da zentral, die ziehen immer mehr Werbegelder an sich, weil man da viel präziser und gezielter werben kann. Das machen wir manchmal auch, oder? Dann investieren wir 25 Franken, um 2000 Klicks zu generieren auf eine Veranstaltung, die wir durchführen. So einfach ist das und so billig, um einzusteigen. Machen Sie das mal mit dem Tagesanzeiger, oder? Das ist ein bisschen schwieriger. Also das zieht sehr viel Gelder an sich und schwächt die traditionellen Leitmedien, ohne dass sich im Internet wirklich neue Leitmedien bis jetzt entwickelt haben. Und Leitmedien sind eben für eine kritische Öffentlichkeit von großer Bedeutung. Es ist schon nett, wenn man ganz viele verschiedene Medien hat, und das ist ja auf dem Internet so, jede Gruppe kann mit ihrer kritischen Sicht auch eine Art Medium generieren. Jede Site ist eine Form von Medium, von Verlautbarungsplattform. Nur wenn das lediglich ein paar tausend Leute oder möglicherweise sogar nur ein paar hundert lesen, dann bleibt die Wirkung natürlich beschränkt. Die kritische Öffentlichkeit ist auch davon abhängig, dass Kritik, zum Beispiel Aufdecken von Skandalen, Bekanntmachen von Fälschungen und so weiter und so fort, dass die auch wirksam wird. Und wirksam kann sie nur werden, wenn es Leitmedien gibt, die eine große Verbreitung haben und die sicherstellen, wenn mal was in der NZZ und in der Tagesschau war, dann lässt sich das nicht mehr aus der öffentlichen Diskussion wegbringen. Aber wenn mal was nur in der WOZ war, immerhin haben wir die Hoffnung, dass wenn mal was in der WOZ war, dass es dann auch im Tagesanzeiger und in der Tagesschau kommt, weil die Leute von der Tagesschau und vom Tagesanzeiger die WOZ lesen, sehr aufmerksam. Also die WOZ hat enorme Bedeutung, aber es ist klar, es braucht eben Medien mit einer Strahlkraft, mit einer Leitkraft, damit Kritik auch wirksam wird in der Gesellschaft. Und die wird heute geschwächt, oder? Und das bringt neue Fragen mit sich. Die klassische Art, Kritik wegzubringen, und ich meine, wenn Herrschaft in Krise ist, dann versucht sie irgendwann mal, früher oder später, Kritik wegzubringen. Oder? Die klassische Methode war die Diktatur. Ist ja auch typisch, dass Diktaturen nur existieren als Gegenbild zu Demokratien. Es gibt, die beiden Dinge sind gemeinsam entstanden, oder? Und immer wenn es den Herrschenden mit der Demokratie zu bunt wird, dann greifen sie zur Diktatur. Ein bisschen einfach gesagt, aber man darf das zwischendurch mal ein bisschen vereinfachen. Das wäre die klassische Art. Und jetzt ist die Frage, gibt es denn jetzt eine neue Art der Abwehr kritischer Öffentlichkeit, indem man diese Leitmedien schwächt, oder? Sehr schwächt und indem man etwas tut, was der Herr Trump und auch der Herr Putin beide uns vormachen, indem man eine Kernübereinkunft kritischer Öffentlichkeit demontiert. Und die Kernübereinkunft kritischer Öffentlichkeit heißt, es gibt so etwas wie Fakten und Fakten gehören auf den Tisch. Das ist ganz einfach. Wir merken jetzt, wie wichtig das ist. Es war uns eigentlich total vertraut, oder? Dass es eigentlich investigativen Journalismus braucht und dass mal, wenn ein Watergate-Skandal öffentlich ist, dann kommt der Nixon da nicht mehr raus. Und wenn die dann noch ein bisschen lügen, diejenigen, die da in Skandale verwickelt sind, dann müssen sie auch irgendwann mal zurücktreten. Und das wird jetzt aufgeweicht, indem man versucht, eine Gegenkultur zu etablieren, bei dem Fakten keine Rolle mehr spielen, sondern Meinungen sind auch Fakten. Wenn nur genügend wichtige Leute sagen, der Mond ist violett, dann reicht das aus, dass der Mond violett ist. Da könnt ihr mit eurem Gelblich und so kommen, solange ihr wollt. Violett ist violett und genügend Leute glauben das und dann ist das so. Das ist der Versuch, diese kritische Öffentlichkeit deutlich zu schwächen. Und das ist eine neue Erscheinung. Das nicht völlig neu natürlich, das hat man immer versucht, Verwirrung zu stiften etc. Aber in der Art scheint es mir doch neu zu sein. Was können wir tun in dieser Situation? Ich weiß das auch nicht abschließend, aber zwei, drei Ideen möchte ich mal jetzt in die Diskussion geben. Das erste ist natürlich im nächsten März, am 4. März, ein Heft, also dafür zu sorgen, dass es zu einer Abfuhr kommt der No-Billag-Initiative. Nicht einfach nur eine knappe Ablehnung. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, eine Abfuhr herbeizubringen. Und natürlich kann man da mit einfachen Mitteln arbeiten und den Leuten klar machen, wenn ihr der No-Billag-Initiative zustimmt, dann gibt es dann keine gratis Sportsendungen mehr, dann müsst ihr 2000 Franken pro Jahr bezahlen, wenn ihr euren Sportkonsum aufrechterhalten wollt. Soll man machen, aber viel wichtiger ist natürlich, deutlich zu machen, es geht gar nicht um die SRG, es geht um den Erhalt von Leitmedien, die eine kritische Öffentlichkeit überhaupt erst ermöglichen. Wir können noch so viel Kritik haben an der Arena-Sendung und an Glanz und Gloria und so weiter und so fort und den vielen Werbeblöcken von SRG zur Hauptsendezeit habe ich alles auch, aber das steht gar nicht zur Diskussion, sondern zur Diskussion steht das Schwächen von Leitmedien und damit das Schwächen von einer kritischen Öffentlichkeit. Dann meine ich, wir müssen uns stark unterhalten über die sogenannte Netzwerkneutralität. Ich halte, mindestens ist das meine Tendenzmeinung, vielleicht halte ich es für zu wichtig, aber mir scheint das doch eine ganz, ganz wichtige Sache zu sein. Netzwerkneutralität heißt, diejenigen, die das Netzwerk betreiben, die müssen allen, die das Netzwerk nutzen, im Prinzip dieselbe Geschwindigkeit, Bandbreite verfügbar machen. Also die Provider dürfen, die sogenannten Provider, wie zum Beispiel eine Swisscom, die kann nicht Verträge abschließen mit Amazon und sagen, Amazon, wenn du über das Swisscom-Netz deine Sachen verbreitest, dann machen wir es doppelt so schnell wie die anderen Sachen, die wir da über das Netzwerk pushen, aber du bezahlst uns natürlich dafür. Oder? Und doppelt so schnell ist jetzt noch harmlos. Wir machen es 1000-mal so schnell und wenn da jemand auf der Denknetzzeit serven will, dann schnäckelt das grauenhaft und eigentlich hören dann die Leute auf, weil es derart schnäckelt, oder? Also das ist meines Erachtens eine sehr kritische Sache. Ich meine, Netzwerkneutralität sollte eine ganz zentrale Forderung sein. Das ist dann manchmal paradox, weil jetzt, das wird ja in den USA angegriffen und es sind auch diese Rechten, die sich für Netzwerkneutralität einsetzen, weil diese Provider häufig auch scheinbar linksliberal, ich würde mal sagen mainstream-bürgerlich besetzt sind, aber vielleicht noch nicht getrumpt sind. Und dann hat der Trump die Befürchtung, dass dann eben Breitbart auch schnackelt, wenn die Provider nicht mehr allen denselben Durchsatz anbieten müssen. Aber das sollten wir uns nicht beirren lassen. Ich meine, das muss ein Service public sein, dass alle Leute einen guten Zugang haben zum Netz und da, wo immer der Zugang ist, muss er für alle Dienste, die angeboten werden, gleich sein. Oder? Natürlich kann ich heute wählen, ob ich 10 oder 20 oder 500 Megabyte pro Sekunde Durchsatz haben will, aber ich habe dann für alles 10, 20 oder 500, oder? Wurst, ob das Breitbart, Amazon oder das Denknetz ist. Und das wollen sie ändern. Also sie wollen wirklich die Inhalte verknüpfen, und damit ein Riesengeschäft machen natürlich. Das ist eine Privatisierung einer Errungenschaft der 90er Jahre, die wir massiv zurückweisen sollten. Dann gibt es klar, es gibt die Forderung nach Medienfreiheit auf dem Netz, wie wir das früher in anderen Medien auch verlangt haben. Es gibt Forderungen zum Schutz der Privatsphäre und so weiter und so fort. Und es gibt, meine ich, eine Aufgabe, daran mitzuwirken, dass wir neue kritische Leitmedien auf diesen technologischen Plattformen bekommen. Und vielleicht nicht nur, das ist ja, du hast das auch erwähnt, das ist ja häufig schon sehr stark kombiniert, nicht nur neue Medien, aber in Verbund mit neuen Medien eben kritische mit neuen Technologien kritische Leitmedien bekommen. Da gibt es auch Beispiele dafür. Es gibt beispielsweise Democracy Now!, ein internetbasierter Fernsehsender in den USA, der jeden Tag eine stündige Informationssendung produziert und sehr starke Verbreitung hat, eine große Rolle bereits spielt in den USA. Also Blocher, TV-Blocher, aber links, oder? Vielleicht gibt es mal Teledenknetz oder sowas. Also daran sollten wir arbeiten, finde ich. Wir sollten auch beispielsweise wertschätzen, dass es eine WOTS gibt, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. dass jetzt seit bald mal 30 Jahren Medienschaffende ein solch, doch insgesamt hochwertiges Produkt erstellen. Auch hier haben wir manchmal vielleicht Kritik. Wer ärgert sich schon nicht hier und da über die WOTS, aber das gehört ja dazu. Das ist ja, wäre ja komisch, wenn wir uns nicht ärgern würden. Also das, wenn man sich das vorstellt, die Schweiz ohne WOTS, das wäre nicht lustig. Dann auch digitale Gesellschaft, also eure Initiative finde ich sehr wichtig. Ein Kompetenzzentrum zu all diesen Fragen, auch in seinen Details und Verästelungen. Und natürlich auch das Projekt Republik, das jetzt am Entstehen ist. Da bin ich gespannt, was daraus wird. Das scheint mir auch wichtig, dass wir da dranbleiben.